Der Himmel war schwarz, obwohl die Sonne sehr hoch stand. Es schien kurz nach Mittag zu sein und der Sonnenschein erhellte die Landschaft wie an einem heißen Sommertag. Doch der Himmel war mitternachtsschwarz, ohne Sterne. Dies war die Landschaft von Tiffany Wees Geist. Die Größten sahen sich um. Ihre Blicke erfassten grünes Hügelland.
Sie sagt dem Land, was es ist, und das Land sagt ihr, was sie ist,
flüsterte schrecklich kleiner Billy ehrfürchtig.
Sie hat wirklich die Seele des Landes in ihrem Kopf.
Ja, das stimmt,
sagte Rob irgendwer.
Aber hier gibt es keine Tiere, keine Schafe und keine Vögel.
Es gab tatsächlich kein Leben. Reglose Stille herrschte an diesem Ort.
Na schön, Jungs,
flüsterte Rob irgendwer.
Wir wissen nicht, was uns hier erwartet und deshalb sollten wir sehr vorsichtig sein. Suchen wir die große kleine Hexe.
Die Größten nickten und gingen wie Geister los. Vor ihnen stieg das Land ein wenig an und führte zu etwas Ähnlichem wie Erdwelle. Rob irgendwer und seine Begleiter näherten sich ihnen vorsichtig und rechneten mit einem Hinterhalt. Aber nichts hielt sie auf, als sie die beiden langen Wälle erkletterten, die ein Kreuz formten.
»Sie sind von Menschen gemacht«,
stellte der große Jan fest, als sie ganz oben standen.
»Wie in der alten Zeit, Rob.«
Die Stille saugte seine Worte ein.
»Wir sind hier tief im Kopf der großen kleinen Hexe«,
sagte Rob irgendwer
und sah sich wachsam um. »Wir wissen nicht, wer oder was dies gemacht hat.«
»Es gefällt mir nicht, Rob«,
sagte ein Größter.
»Ist zu still.«
»Ja, ein wenig gescheiter Georgie, das stimmt.«
Sie setzten den Weg fort und blickten sich immer wieder um. Die Stille dauerte an, und dann fanden sie das Pferd. Sie hatten es gesehen in der Kreide. Aber dieses hier war nicht in die Seite eines Hügels gehauen, sondern vor ihnen ausgebreitet. Die Größten betrachteten es.
»Schrecklich, kleiner Billy!«
Rob winkte den jungen Dudler heran.
»Du bist ein Dudler und weißt Bescheid über Poesie und Träume. Was hat dies zu bedeuten? Warum ist es hier oben? Es sollte nicht auf den Hügeln sein.«
»Ist ein großes Rätsel, Herr Rob«,
erwiderte Billy.
»Ein großes Rätsel. Ich kann es noch nicht lösen.«
»Die große kleine Hexe kennt das Kreideland. Warum hat sie das hier falsch gemacht?«
»Ich denke darüber nach, Herr Rob.«
»Was hältst du davon, etwas schneller zu denken?«
»Rob«,
der große Jan kehrte zurück. Er war vorausgeeilt, um die Situation auszukundschaften.
»Ja«,
fragte Rob düster.
»Das solltest du dir besser ansehen.«
Auf der Kuppe eines runden Hügels stand eine Schafhirtenhütte auf vier Rädern, mit gewölbtem Dach und einem Schornstein für den Kanonenofen. Drinnen bedeckten Hunderte von gelbblauen Etiketten des fröhlicher Seemann-Tabaks die Wände. Alte Säcke hingen hier und dort, und Kreidestriche waren auf die Hintertür gemalt. Dort hatte Oma Weg, Schafe und Tage gezählt. Alte Schaffelle und Futtersäcke bildeten eine weiche Unterlage auf dem schmalen, eisernen Bettgestell.
»Was hat das alles zu bedeuten, schrecklich kleiner Billy?«
fragte Rob.
»Kannst du uns sagen, wo die große kleine Hexe ist?«
Der junge Dudler wirkte besorgt.
»Rob, weißt du, ich bin noch nicht lange Dudler. Ich meine, ich kenne mich mit Liedern aus und so, aber nicht mit diesen Dingen.«
»Und«, erwiderte Rob, »wie viele Dudler waren vor dir in den Träumen einer Hexe unterwegs?«
»Niemand, soweit ich weiß, Herr Rob«,
sagte Billy.
»Na bitte. Du weißt also schon mehr darüber als die erfahrenen Dudler.«
Rob schenkte dem Jungen ein Lächeln.
»Gib dir alle Mühe. Mehr erwarte ich nicht von dir.«
Billy sah aus der Hüttentür und holte tief Luft.
»Dann sage ich dir dies, Herr Rob. Ich glaube, die große kleine Hexe versteckt sich irgendwo in der Nähe wie ein gejagtes Geschöpf. Dies ist ein kleiner Teil ihrer Erinnerung, der Ort ihrer Oma, der Ort, an dem sie sich immer sicher fühlt. Ich glaube, wir sind mittendrin in ihrer Seele, in dem Etwas, das immer noch sie ist. Und ich mache mir Sorgen um sie. Große Sorgen.«
»Warum?«
»Weil ich die Schatten beobachtet habe, Herr Rob«,
sagte Billy.
»Die Sonne bewegt sich. Sie rutscht am Himmel runter.«
»Ja, natürlich. Das macht die Sonne eben«, begann Rob.
Billy schüttelte den Kopf.
»Nein, Herr Rob, du hast mich nicht verstanden. Dies ist nicht die Sonne der großen, weiten Welt. Es ist die Sonne ihrer Seele.«
Die Größten blickten zur Sonne hinauf, beobachteten die Schatten und sahen dann wieder Billy an. Der junge Dudler hob tapfer das Kinn, aber er zitterte.
»Sie stirbt, wenn die Nacht kommt?«,
fragte Rob.
»Es gibt Schlimmeres als den Tod, Herr Rob. Der Schwärmer wird sie ganz übernehmen. Von Kopf bis Fuß.«
»Dazu wird es nicht kommen!«,
rief Rob irgendwer so plötzlich, dass Billy zurückwich.
»Sie ist ein starkes, großes, kleines Mädchen. Nur mit einer Bratpfanne bewaffnet hat sie gegen die Königin gekämpft.«
Schrecklich kleiner Billy schluckte. Viele andere Dinge wären ihm lieber gewesen, als jetzt Rob irgendwer gegenüberzustehen. Trotzdem fuhr er fort.
»Tut mir leid, Herr Rob, aber da hatte sie Eisen und befand sich in ihrem eigenen Revier. Hier ist sie sehr weit von zu Hause entfernt. Und der Schwärmer wird diesen Ort zusammenquetschen, wenn er ihn findet. Und dann bleibt kein Platz mehr für sie. Und dann kommt die Nacht.«
»Entschuldigung, Rob, aber ich habe da eine Idee.«
Die Worte stammten vom doofen Wulli, der nervös die Hände drehte.
»Du hast eine Idee?«
fragte Rob.
»Ja, und ich möchte nicht, dass du sagst, sie wäre unangebracht.«
Rob irgendwer seufzte.
»Na schön, Wulli. Ich gebe dir mein Wort.«
»Nun«, sagte Wulli und knetete dabei die Hände, »was ist dieser Ort, wenn nicht ihr eigener? Und ist es nicht ihr eigenes Revier? Wenn sie hier nicht gegen den Schwärmer kämpfen kann, also dann nirgends.«
Der Schwärmer öffnete die Augen und sah sich um.
»Die Schafhirtenhütte«,
fragte er. Der Schwärmer sah wie Tiffany aus. Er trat durch die Tür der Hütte ins Gras.
»Es ist spät«,
sagte er zur Stille.
»Bald wird dies alles Teil von uns sein. All das, was du hättest sein können. Du bist stolz auf deinen kleinen Ort. Wir erinnern uns an eine Zeit, als es gar keine Welten gab. Wir könnten Dinge mit einer Bewegung deiner Hand verändern. Du könntest Dinge richtig oder falsch machen. Und du könntest entscheiden, was...
Was ist? Du wirst nie sterben.«
»Warum schwitzt du dann so, du große Lügenbirne? Was für ein Ekelhaufen!«
ertönte eine Stimme hinter dem Schwärmer. Er erzitterte kurz. In Bruchteilen von Sekunden veränderte sich seine Gestalt viele Male. Schuppen, Flossen, Zähne, ein spitzer Hut und Krallen waren kurz zu sehen und dann stand wieder Tiffany da und lächelte.
»Ah, Rob,
irgendwer, es freut uns, dich zu sehen«, sagte der Schwärmer. »Kannst du uns helfen?«
»Komm mir bloß nicht auf die Tour«, rief Rob irgendwer und sprang voller Zorn auf und ab. »Ich erkenne einen Schwärmer, wenn ich einen sehe. Potzblitz, du bist fällig für ein paar gute Tritte.«
Der Schwärmer wechselte erneut die Gestalt und wurde zu einem Löwen mit Zähnen, so lang wie Schwerter, und er brüllte.
»Ach, so ist das wie?« fragte Rob irgendwer. »Bleib hier!«
Er lief einige Schritte und verschwand. Der Schwärmer wurde einmal mehr zu Tiffany.
»Dein kleiner Freund ist fort«, sagte er. »Komm hervor, zeig dich, Tiffany. Warum fürchtest du uns? Wir sind du. Du bist nicht so wie die anderen, die dummen Tiere und dummen Könige und habgierigen Zauberer. Zusammen könnten wir...«
Rob irgendwer kehrte zurück. Und zwar mit allen anderen.
»Du kannst nicht sterben«, rief er. »Aber gleich wirst du dir wünschen, dass du es könntest.«
Sie griffen an. Die Größten sind bei den meisten Kämpfen im Vorteil, weil sie als kleine Geschöpfe gegen große Feinde antreten. Wenn man klein und schnell ist, fällt es dem Gegner schwer, einen zu treffen. Der Schwärmer wehrte sich, indem er laufend die Gestalt wechselte. Schwerter knallten auf Schuppen, Köpfe stießen gegen Fangzähne. Die Kreatur sauste durchs Gras, knurrte und heulte, beschwor vergangene Gestalten, um den Angriffen zu begegnen. Aber die Größten waren schwer zu töten. Sie prallten ab, wenn man sie warf, sie sprangen zurück, wenn man auf sie trat, und mühelos wichen sie den Zähnen und Krallen aus. Sie kämpften. Und der Boden bebte so plötzlich, dass selbst der Schwärmer das Gleichgewicht verlor. Die Hirtenhütte knackte und sank in den Boden. der sich um sie herum öffnete, als wäre er weich wie Butter. Das Land erhob sich. Die Größten rollten über den in Bewegung geratenen Hang und beobachteten, wie die Hügel gen Himmel kletterten. Es wurde sichtbar, was da war, was immer da gewesen war. Ein Kopf reckte sich dem dunklen Himmel entgegen, gefolgt von Schultern, einer Brust. Jemand, der unter dem wachsenden Gras gelegen hatte, mit Armen und Beinen aus Hügeln und Tälern, stand auf. Mit steinerner Langsamkeit bewegte sich die Person, während Millionen Tonnen von Hügelland knarrend und knirschend beiseite wichen. Was nach zwei Erdwellen in Form eines Kreuzes ausgesehen hatte, entpuppte sich jetzt als zwei riesige grüne Arme, die verschränkt gewesen waren. Eine Hand mit Fingern, länger als Häuser, streckte sich nach unten, nahm den Schwärmer und hob ihn hoch in die Luft. In weiter Ferne klopfte es dreimal. Das Geräusch schien von außerhalb der Welt zu kommen. Die Größten, sie standen auf einem kleinen Hügel, der eins der beiden Knie des riesigen Mädchens war, achteten nicht darauf.
»Sie sagt dem Land, was es ist, und es sagt ihr, wer sie ist«, sagte schrecklich kleiner Billy.
»Träumt die große kleine Hexe davon, die Hügel zu sein, oder träumen die Hügel davon, die große kleine Hexe zu sein?«, fragte der doofe Wooly.
»Vielleicht beides«, sagte Rob irgendwer.
Sie verzogen das Gesicht, als sie sahen, wie sich die große Hand schloss.
»Aber einen Schwärmer kann man nicht töten«, sagte der doofe Wooly.
»Ja, aber man kann ihn verjagen«, erwiderte Rob irgendwer. »Es ist ein großes Universum da draußen. Wenn ich der Schwärmer wäre, würde ich nicht noch einmal versuchen, sie zu übernehmen.«
In der Ferne donnerte es erneut dreimal. Jemand klopfte mit Nachdruck an die Tür von Frau Grats Hütte.
Bumm, bumm, bumm.
Tiffany öffnete die Augen, erinnerte sich und dachte, war das ein Traum? Oder ist das wirklich geschehen? Und der nächste Gedanke war, woher soll ich wissen, wer ich bin? Angenommen, ich bin nicht ich und denke nur, ich zu sein. Wie soll ich feststellen, ob ich ich bin oder nicht? Wer ist das Ich, das diese Fragen stellt? Denke ich diese Gedanken?
Keine Ahnung.
Erklang eine Stimme bei ihrem Kopf.
Das sind ziemlich verzwickte Fragen.
Der doofe Wooly saß auf dem Kissen. Tiffany blickte nach unten. Sie lag im Bett in Frau Grats Hütte, unter einer grünen Steppdecke. Eine Steppdecke. Grün, kein Gras, keine Hügel. Aber aus dieser Perspektive sah es wie grünes Hügelland aus. »Habe ich das alles laut gesagt?«, fragte Tiffany.
»Ja.«
»Und das ist alles passiert?«
»Ja«,
bestätigte der doofe Wooly fröhlich. Weitere Erinnerungsfetzen landeten in Tiffanys Gedächtnis wie rotglühende Felsen, die auf einem friedlichen Planeten fielen. »Ist alles in Ordnung mit dir?«
»Ja«,
sagte der doofe Wooly. »Und Frau Grat?« Dieser Felsen der Erinnerung war riesig. Tiffanys Hand fuhr zum Mund.
»Ich habe sie getötet?«
entfuhr es ihr.
»Nein, das stimmt nicht.«
»Doch, ich habe sie getötet. Ich habe gefühlt, wie meine Gedanken es gedacht haben. Sie machte mich zornig. Ich habe einfach mit der Hand gewinkt. So.«
Ein Dutzend der Wir sind die Größten ging in Deckung.
»Und sie explodierte. Ich war's. Ich erinnere mich.«
»Ja, aber die große Hexe der Hexen meinte, dass der Schwärmer deinen Geist zum Denken benutzt hat«,
sagte der doofe Wooly.
»Ich habe die Erinnerung. Ich bin es gewesen. Mit dieser Hand.«
Die Größten, die den Kopf gehoben hatten, duckten sich wieder.
»Ich erinnere mich an Staub, der zu Sternen wird, an Dinge, Hitze, Blut. Ich erinnere mich an den Sehe-mich-Trick. Oh nein, ich habe den Schwärmer praktisch eingeladen. Ich habe Frau Grat getötet.«
Schatten krochen heran, schränkten ihr Blickfeld ein, und es dröhnte in ihren Ohren. Tiffany hörte, wie sich die Tür öffnete, und Hände hoben sie hoch, als wäre sie leicht wie eine Seifenblase. Jemand legte sie über eine Schulter und trug sie die Treppe hinunter und nach draußen in den hellen Morgen, ließ sie dort zu Boden. Eine Hand schlug ihr ins Gesicht. Durch den inneren Nebel sah sie eine große, dunkle Gestalt vor sich. Ein Eimer wurde ihr in die Hand gedrückt.
»Melk die Ziegen, Tiffany!« »Na los, du hast mich gehört. Die Tiere vertrauen dir. Sie warten nur auf dich. Tiffany, melk die Ziege!« »Na los, Tiffany!« »Die Hand weiß, worauf es ankommt. Der Geist erinnert sich und wird stärker. Tiffany!«
Sie wurde auf den Melkschemel gedrückt und durch den Nebel in ihrem Kopf sah sie die Gestalt der schwarzen Meg. Die Hände erinnerten sich. Sie stellten den Eimer hin, griffen nach der Zitze. Als die schwarze Meg ein Bein für das Fuß im Eimerspiel hob, packte Tiffany es und stellte es aufs Melkpodest zurück. Sie arbeitete langsam, den Kopf voller heißem Dunst, überließ alles den Händen. Eimer wurden gefüllt und geleert, die gemelkten Ziegen bekamen Futter. Es erstaunte Sensible hetzig, dass seine Hände eine Ziege melkten. Er hörte auf. »Wie heißt du?« fragte eine Stimme hinter ihm. »Hetzig. Sensi.«
»Nein, das war der Zauberer, Tiffany. Er war das stärkste Echo. Aber du bist nicht er. Geh in die Molkerei, Tiffany.«
Sie gehorchte dem Befehl jener Stimme und betrat den kühlen Raum, woraufhin die Welt klarer wurde. Ein verdorbener Käse lag auf der Platte, schwitzte und stank. »Wer hat ihn dahingelegt?« fragte sie.
»Der Schwärmer, Tiffany. Er versuchte, Käse mit Magie zu machen.« »Tiffany!«
»Ha!« ertönte die Stimme.
»Und du bist nicht mehr er, Tiffany. Du weißt, wie man Käse macht, nicht wahr, Tiffany?« »Natürlich weißt du es. Wie heißt du?«
Es war alles so verwirrend und voller fremder Gerüche. Sie brüllte in Panik.
Wieder traf eine Hand ihr Gesicht. »Nein, das war der Säbelzahntiger, Tiffany. Es sind nur alte Erinnerungen, die der Schwärmer zurückgelassen hat, Tiffany. Er hat in vielen Geschöpfen gesteckt, aber du bist nicht sie. Komm, Tiffany!«
Sie hörte die Worte, ohne sie zu verstehen. Sie waren einfach irgendwo da draußen zwischen den Leuten, wie Schatten. Dennoch musste sie ihnen gehorchen.
»Verflixt«, sagte die schemenhafte große Gestalt. »Wo ist der kleine blaue Bursche? Herr Irgendwer?«
»Hier, Meisterin. Ich bin Rob Irgendwer, Meisterin. Und ich bitte dich, mich nicht in irgendetwas Unnatürliches zu verwandeln, Meisterin.«
»Du hast gesagt, sie hätte ein Kästchen mit Andenken?« »Hol es und bring es sofort hierher. Ich habe befürchtet, dass so etwas geschehen könnte. Ich hasse es, es auf diese Weise zu tun.«
Tiffany wurde gedreht und blickte erneut in das verschwommene Gesicht, während starke Hände ihre Arme hielten. Zwei blaue Augen blickten in ihre.
»Wie heißt du, Tiffany?« fragte die Stimme.
»Tiffany.«
Der Blick bohrte sich in sie hinein. »Tatsächlich?«
»Wirklich?«
»Sing für mich das erste Lied, das du gelernt hast, Tiffany. Na los!«
»Hasna, Hanila, Hasna, nein.«
»Halt! Das hast du niemals auf dem Kreidehügel gelernt. Du bist nicht Tiffany. Ich wette, du bist die Wüstenkönigin, die 12 ihrer Ehemänner mit Skorpionbroten umgebracht hat. Ich will Tiffany. Zurück in die Dunkelheit mit dir!«
Wieder wurde alles schemenhaft. Sie hörte geflüsterte Gespräche durch den Nebel und die Stimme sagte,
»Ja, das könnte klappen. Wie lautet dein Name, Kobold?«
»Schrecklich kleiner Billy Breitkind, Meisterin.«
»Du bist sehr klein.«
»Nur für meine Größe, Meisterin.«
Die Hände schlossen sich erneut fest um Tiffanys Arme. Die blauen Augen glitzerten.
»Was bedeutet dein Name in der alten Sprache der Wir sind die Größten, Tiffany? Denk nach!«
Die Bedeutung stieg aus den Tiefen ihres Bewusstseins auf und zog Dunstschwaden hinter sich her. Sie wuchs über laute Stimmen hinaus und trug sie aus der Reichweite geisterhafter Hände. Voraus teilten sich die Wolken.
»Mein Name lautet Land unter der Welle«,
sagte Tiffany und sank nach vorn.
»Nein, das kommt nicht in Frage«, sagte die Gestalt, die sie hielt.
»Du hast genug geschlafen.«
»Gut. Du weißt, wer du bist. Jetzt musst du auf die Beine kommen. Du musst Tiffany sein, so sehr du kannst, und die anderen Stimmen werden dich in Ruhe lassen, verlass dich drauf. Allerdings solltest du in der nächsten Zeit sicherheitshalber darauf verzichten, Brote zu schmieren.«
Sie fühlte sich besser. Sie hatte ihren Namen genannt. Die lauten Stimmen in ihrem Kopf wurden leiser,
aber es gab noch immer ein Geplapper, das sie bei dem Versuch störte, klar zu denken. Doch wenigstens konnte sie jetzt besser sehen. Die in Schwarz gekleidete Gestalt, die sie festhielt, war nicht groß, verstand es aber so gut, sich groß zu geben, dass sie die meisten Leute täuschte.
»Oh, du bist Frau Wetterwachs?«
Frau Wetterwachs drückte sie sanft auf einen Stuhl. Die Wir sind die Größten standen auf allen ebenen Stellen in der Küche und beobachteten Tiffany.
»Die bin ich. Und ein schönes Durcheinander haben wir hier. Ruh dich ein bisschen aus und dann geht's an die Arbeit.«
»Guten Morgen, die Damen. Wie geht es ihr?«
Tiffany drehte den Kopf. Frau Grad stand in der Tür. Sie war blass und stützte sich auf einen Stock.
»Ich lag im Bett und dachte, es hat keinen Sinn, liegen zu bleiben und sich in Selbstmitleid zu ergehen«, sagte Frau Grad.
Tiffany stand auf. »Es tut mir sehr...« begann sie, aber Frau Grad hob die Hand.
»Es war nicht deine Schuld«, sagte sie und nahm seufzend am Tisch Platz. »Wie geht es dir? Und wer bist du?«
Tiffany errötete.
»Ich glaube, ich bin wieder ich selbst«, murmelte sie. »Ich bin gestern Abend hier eingetroffen und habe mich um Frau Grad gekümmert«, sagte Frau Wetterwachs. »Und ich habe über dich gewacht, Mädchen. Du hast im Schlaf gesprochen. Besser gesagt, Sensible Hetzig hat gesprochen, das, was von ihm übrig war. Der alte Zauberer war sehr hilfreich, wenn man bedenkt, dass er nicht mehr als ein Haufen Erinnerungen ist und Angewohnheiten.«
»Ich verstehe das nicht mit dem Zauberer«, sagte Tiffany, »oder mit der Wüstenkönigin.«
»Wirklich nicht?«, erwiderte die Hexe. »Nun, ein Schwärmer sammelt Leute. Man könnte sagen, dass er versucht, sie sich selbst hinzuzufügen und mit ihnen zu denken. Professor Hetzig befasste sich vor Jahrhunderten mit Schwärmern und baute eine Falle, um einen zu fangen, der arme Narr. Stattdessen erwischte der Schwärmer ihn, und schließlich hat die Kreatur ihn umgebracht. Letztendlich sterben die Opfer immer. Sie schnappen über auf die eine oder andere Weise. Sie vergessen, was sie nicht tun sollten. Aber der Schwärmer behält eine Art blasse Kopie von diesen Leuten, so etwas wie eine lebende Erinnerung.«
Frau Wetterwachs sah die Verwirrung in Tiffanys Gesicht und zuckte mit den Schultern.
»So etwas wie ein Geist«, fügte sie hinzu.
»Er hat Geister in meinem Kopf zurückgelassen?«
»Eher Geister von Geistern«, sagte Frau Wetterwachs. »Etwas, für das wir kein passendes Wort haben.«
Frau Grad erschauderte.
»Zum Glück bist du das Ding ja endlich losgeworden«, brachte sie mit zitternder Stimme hervor. »Möchte jemand eine hübsche Tasse Tee?«
Frau Wetterwachs beugte sich zu Tiffany vor.
»Ich hoffe, du fühlst dich noch immer allein«, flüsterte sie.
»Ja, danke. Ich meine, ich fühle die Erinnerungen, aber sie geraten mir nicht in den Weg. Früher oder später wird Frau Grad es doch merken, oder?«
»Der menschliche Geist ist schon eine komische Sache«, flüsterte die Alte. »Ich habe mich einmal um einen jungen Mann gekümmert, dem ein Baum auf die Beine gefallen war. Er verlor beide Beine von den Knien abwärts und musste sich Prothesen anfertigen lassen. Sie bestanden aus dem Holz des bewussten Baumes, was vielleicht ein kleiner Trost war, und er konnte recht gut damit gehen. Ich erinnere mich daran, dass er sagte, »Frau Wetterwachs, manchmal fühle ich noch immer die Zehen«, als wollte sich der Kopf einfach nicht damit abfinden, was geschehen war. Und Frau Grad ist nicht unbedingt eine alltägliche Person. Ich meine, sie ist daran gewöhnt, Arme zu benutzen, die sie nicht sehen kann.«
»So, das hätten wir«, sagte Frau Grad und eilte mit drei Tassen, Untertassen und der Zuckerdose herbei. »Eine für dich, eine für dich und eine für... Oh!«
Die Zuckerdose fiel aus der unsichtbaren Hand und verstreute den Zucker auf dem Tisch. Frau Grad starrte entsetzt darauf hinab, während in der anderen nicht existierenden Hand eine Tasse und eine Untertasse ohne sichtbaren Halt wackelten.
»Schließ die Augen, Frau Grad!«
Und irgendetwas in der Stimme, eine gewisse Schärfe oder ein sonderbarer Ton veranlasste Tiffany, ebenfalls die Augen zu schließen.
»Gut. Und jetzt? Du weißt, dass die Tasse da ist und du fühlst den Arm«, sagte Frau Wetterwachs und stand auf. »Vertrau ihm. Deine Augen sind nicht im Besitz aller Fakten. Stell die Tasse jetzt vorsichtig ab. So ist es gut. Jetzt kannst du die Augen wieder öffnen. Und jetzt tu mir einen persönlichen Gefallen. Leg die Hände flach auf den Tisch. In Ordnung. Und nun, ohne die Hände wegzunehmen, geh zum Küchenschrank dort und hol mir die blaue Dose mit den Keksen. Ich esse zum Tee immer gerne einen Keks. Vielen Dank.«
»Aber ich kann doch nicht.«
»Kümmere dich nicht um das, ich kann doch nicht«, sagte Frau Wetterwachs scharf.
Denk gar nicht daran. Mach es einfach.
Auch das ist also Hexerei, dachte Tiffany. Wie Oma Wee, die zu den Tieren spricht. Es liegt in der Stimme, abwechselnd weich und scharf. Man verwendet kleine befehlende und ermutigende Worte, und man redet dauernd und füllt die Welt des Geschöpfs mit den Worten, so dass die Schäferhunde gehorchen und sich die nervösen Schafe beruhigen. Die Keksdose flog vom nahen Schrank herbei. Als sie sich der Alten näherte, schraubte sich der Deckel ab und schwebte daneben. Frau Wetterwachs griff behutsam danach.
»Oh, das Teesortiment aus dem Laden«, sagte sie, nahm 4 Kekse und ließ 3 schnell in ihrer Tasche verschwinden. »Pickfein!«
»Dies ist schrecklich schwer«, stöhnte Frau Grad. »Genauso schwer wie der Versuch, nicht an ein rosarotes Nashorn zu denken.«
»Und«, erwiderte Frau Wetterwachs, »was ist so Besonderes daran, nicht an ein rosarotes Nashorn zu denken?«
»Es ist unmöglich, daran nicht zu denken, wenn jemand sagt, dass man auf keinen Fall daran denken soll«, warf Tiffany ein.
»Unsinn«, erwiderte Frau Wetterwachs mit fester Stimme. »Ich denke nicht an ein rosarotes Nashorn. Da gebe ich dir mein Wort drauf. Du solltest dein Gehirn besser kontrollieren, Frau Grad. Du hast also einen deiner beiden Körper verloren. Nun, was ist ein anderer Körper, wenn man genau darüber nachdenkt? Nur ein Haufen Unterhaltskosten, ein weiteres Maul zu stopfen, Abnutzung der Möbel, mit einem Wort Ärger. Sieh es aus der richtigen Perspektive, Frau Grad, und die Welt ist dein. Du sparst nicht nur Kleidung und Essen, was in diesen schweren Zeiten nicht zu verachten ist, aber wenn die Leute sehen, wie du Dinge durch die Luft bewegst, werden sie sagen, das ist ganz klar eine Hexe, kein Zweifel. Und damit haben sie recht. Halte an dieser Fähigkeit fest, Frau Grad. Bewahre sie. Und denk an das, was ich dir gesagt habe. Und bleib heute hier und ruh dich aus. Wir kümmern uns um alles. Gib mir einfach eine Liste der zu erledigenden Dinge und Tiffany kennt den Weg.«
»Nun ja, ich fühle mich ein wenig mitgenommen«, sagte Frau Grad und strich sich geistesabwesend mit einer unsichtbaren Hand das Haar aus den Augen. »Mal sehen, ihr könntet bei Herrn Umbrill vorbeischauen und bei Frau Turvi und bei den Raddeljungen. Und nun, wen habe ich vergessen?«
Tiffany stellte fest, dass sie den Atem anhielt. Es war ein schrecklicher Tag gewesen und eine entsetzliche Nacht. Aber was jetzt nach einem Platz auf Frau Grads Zunge suchte, erschien noch viel schlimmer.
»Ach ja, und sprecht mit Fräulein Schnelli in Hochklippe. Und vielleicht solltet ihr auch mit Frau Schnelli reden. Und ich glaube, das wär's. Oh, nein, wie dumm von mir. Fast hätte ich es vergessen. Ihr müsst natürlich auch zu Herrn Webal gehen.«
Tiffany ließ den angehaltenen Atem entweichen. Eigentlich wollte sie das gar nicht. Sie wollte lieber nie wieder atmen, als Herrn Webal zu begegnen und den leeren Kasten zu öffnen.
»Bist du sicher, dass es dir besser geht, Tiffany?«
fragte Frau Grad, und Tiffany griff, nach diesem lebensrettenden Vorwand nicht zu gehen.
»Nun, ich fühle mich noch ein wenig«,
begann sie, doch Frau Wetterwachs unterbrach sie.
»Es geht dir gut, abgesehen von den Echos, Frau Grad. Der Schwärmer ist aus diesem Haus verschwunden, das versichere ich dir.«
»Wirklich?« fragte Frau Grad. »Ich möchte nicht unhöflich sein, aber wieso bist du dir da so sicher?«
Frau Wetterwachs deutete nach unten. Körnchen für Körnchen rollte der verstreute Zucker über den Tisch und sprang in die Dose. Frau Grad klatschte erfreut in die Hände.
»Oh, Oswald«, sagte sie, ihr Gesicht ein großes Lächeln, »du bist zurück.«
Frau Grad und vielleicht auch Oswald sahen ihnen vom Tor nach. »Sie wird in der Gesellschaft deiner kleinen Männer gut aufgehoben sein«, sagte Frau Wetterwachs, als sie und Tiffany sich umdrehten und den Weg durch den Wald nahmen. »Dies könnte sich als Glücksfall für sie erweisen, halbtot zu sein, meine ich.« Das schockierte Tiffany.
»Wie kannst du so grausam sein?«
»Sie wird Respekt ernten, wenn die Leute sehen, wie sie Dinge durch die Luft fliegen lässt. Respekt bedeutet Essen und Trinken für eine Hexe. Ohne Respekt bekommt man heute überhaupt nichts. Die Leute respektieren Frau Grad kaum.«
Das stimmte. Frau Grad bekam keinen Respekt. Die Leute mochten sie, auf gedankenlose Art und Weise, aber das war es auch schon. Frau Wetterwachs hatte recht, und das bedauerte Tiffany.
»Aber du und Fräulein Tick, ihr habt mich trotzdem zu ihr geschickt«,
sagte sie.
»Warum?«
»Weil sie Leute mag«, sagte die Hexe und ging voraus. »Sie kümmert sich um sie. Selbst um die Dummen, Gemeinen und Sabbernden, um die Mütter mit den schmutzigen Kindern, um die Hilflosen, die Törichten und die Narren, die sie wie eine Art Bedienstete behandeln. Das nenne ich Magie. All das zu sehen, so viel zu leisten und immer weiterzumachen. Wir alle befassen uns mit diesen Dingen, jede von uns auf ihre eigene Weise, aber Frau Grad kommt damit besser zurecht als ich, wenn ich ehrlich bin.«
Das ist die Wurzel. Herz, Seele und Zentrum der Hexerei. Jawohl, die Seele und das Zentrum.
Frau Wetterwachs drehte sich um, als Tiffany keine Antwort gab. Das Mädchen war stehen geblieben und wirkte sehr niedergeschlagen.
»Stimmt was nicht?« fragte Frau Wetterwachs.
»Er war ich«, erwiderte Tiffany kummervoll. »Der Schwärmer war ich. Er dachte nicht mit meinem Gehirn, sondern mit meinen Gedanken. Er benutzte das, was er in meinem Kopf fand. All die Beschimpfungen, die«,
sie schluckte,
»die Gehässigkeit. Er war ich mit...«
»Er war du ohne den Teil von dir, der sich verborgen hatte«, sagte Frau Wetterwachs.
»Vergiss das nicht.«
»Ja, aber«, begann Tiffany und versuchte, ihr Leid in Worte zu fassen, »der verborgene Teil von dir war der wichtige Teil«,
sagte Frau Wetterwachs.
»Zu lernen, Dinge nicht zu tun, ist ebenso schwer wie Dinge zu erlernen. Vielleicht sogar noch schwerer. Es gäbe viel mehr Frösche in dieser Welt, wenn ich nicht wüsste, wie man Menschen nicht in sie verwandelt.«
»Erinnere mich nicht daran«,
Tiffany erschauderte.
»Deshalb wandern wir umher und leisten medizinische Hilfe und so«, sagte Frau Wetterwachs. »Und natürlich auch deshalb, weil sich die Leute dadurch besser fühlen. Und wenn man sowas macht, drückt man ins Zentrum. Und dann wackelt man nicht. Es verankert einen. Man bleibt menschlich und fängt nicht an zu gackern. So wie deine Oma und ihre Schafe, die für mich ebenso dumm und launisch und undankbar sind wie die Menschen. Aber ich sage dir, der Schwärmer ist noch immer in der Nähe«,
rief Frau Wetterwachs. Vögel stiegen voller Panik von den Bäumen auf.